Otto Nebeltau, mein Obstgarten. Falls die Krone nicht durch irgendeine schnittwütige Hand vollkommen verbildet ist und falls es sich, was ich voraussetze, um einen gesunden Baum ohne Schlotterigkeit des Wuchses und ohne Spitzendürre handelt, sieht das Gezweig, selbst in der tiefsten Ruhe, wie ein ruheloses Gewoge aus. Von kräftigeren Zweigen streben in reicher Zahl die Nebenzweige ab. Doch schießen sie nicht in die Höhe oder wenden sich entschlossen einer Richtung zu, sondern nach dem ersten Drittel ihres Wuchses beginnen sie sich zu neigen und nehmen die Form eines leicht gespannten Bogens an. Du wirst es noch genauer erfahren. Diese Fruchtbogen erschließen das ganze Geheimnis und das ganze Wesen deines Baumes. Jeder einzelne der sich senkenden Zweige hatte einmal den Drang in sich, ein Ast, sogar ein Hauptast zu werden. Da aber wurde, ihm selber unvermutet, seine Kraft von den Blütenknospen und den Früchten in Anspruch genommen. Er konnte sich nicht weiter ausrecken, er konnte sein Holz nicht mehr verstärken, er musste ganz kurz bleiben und zum Bogen werden. Er musste Zeit seines Lebens das Verlangen aufgeben, sich als Ast groß tun zu können. Es wurde ihm auferlegt, Zeit seines Lebens Früchte zu bringen. Achte darauf, aus den Bogen sprießen immer weiter Zweige, die sich zu Bogen formen. Nur in der Höhe spitzen Zweiglein starr und gerade in die Luft. Wie lange noch? Warte ein Weilchen, warte 2 bis 3 Jahre, dann haben auch sie sich mit ihren Spitzen gesenkt und aus ihren Scheiteln sind wiederum neue Zweiglein entsprungen. Diese Gebilde entsprechen viel eher dem Idealbild, als es die Krone im Ganzen tut, vor der du nun als kleiner Luzifer stehst. Nur sind natürlich die Bogen längst nicht so regelmäßig. Du entdeckst größere und kleinere, einzelstehende und weitausladende, hakenförmig gekrümmte und noch fast waagerechte. Brauche ich dir unter dem Eindruck der Schönheit der Fruchtbogen zu sagen, dass du diese Gebilde schonen musst, soweit es irgend geht? An einzelne Teile davon solltest du lange noch nicht rühren, vorerst nur daran, wo etwas zu dicht steht. Da schneide ein ganzes Gebilde heraus, bis tief zum Ast hinunter und dann, ebenfalls dicht am Ast, mit dem Messer, wenn du es zwingen kannst, sonst mit der Schere. Verstreiche die Wunde mit deinem Baumwachs. Dann merke gleich noch eins, etwas Wichtiges und Grundlegendes. Alles, was die Neigung hat, nach innen zum Stamm hinzuwachsen, weg damit. Es wird nie etwas Gescheites werden und nimmt nur Kraft und Luft weg. Aber du wendest ein, du habest gehört, dass die einzelnen Zweige beschnitten, dass sie zurückgeschnitten würden. Warte, warte. Vorerst bleib nur dabei, was dich der Baum selbst lehrt. Du hast gesehen, dass er die Zweige, die eigentlich eine ganz andere Absicht haben, zur Fruchtbarkeit zwingt. Willst du das hindern? Denn wenn du einen jungen Zweig zurückschneidest, um ein Drittel, um die Hälfte oder um 2 Drittel kürzt, so freut er sich, denn dann wird seine Kraft nicht mehr von den zahlreichen Knospen verschlungen, die sich gerade zu Blüten umbilden wollen, sondern er kann aus den Knospen neue Holztriebe machen. Die Folge ist, der ganze Wuchs wird stärker. Der Zweig gabelt sich, aber bleibt unfruchtbar. Siehst du nicht noch andere Zweige? Nein, eigentlich nicht Zweige, sondern solch ähnliche Geschöpfe. Die sind der leibhaftige Beweis dafür, dass dein Baum nicht genügend Luft und Licht erhalten hat. Aus dem Stamm und aus den Ästen ist es ganz wild herausgebrochen. Triebe, die der Volksmund als Wasserschossen bezeichnet, ganz richtig bezeichnet. Denn der schwellende Saft des Astes muss sich vor lauter Behinderung an unrechter Stelle austoben. Diese Wasserschossen können unter gewissen Umständen ihr Gutes haben, aber bei deinen in voller Entwicklung stehenden gesunden Bäumen haben sie nichts zu suchen, zumal wenn du eben im Begriff bist, den Ästen jede Berechtigung zu nehmen, sie aus sich herausschießen zu lassen. Wenn du nun gerade so am herzhaften Auslichten deines Baumes bist, so vergiss natürlich nicht, auch alle kranken und morschen Zweige und Äste wegzunehmen, auch die ganz kleinen Zweiglein, die bei der Ernte im vorigen Jahr abgeknickt sind. Es würde doch einen zu hässlichen Eindruck machen, wenn in einigen Wochen im wieder frisch belaubten Baume ein dürres Glied sichtbar würde. Sonst will ich für heute aufhören und nur noch der treuesten Helferin gedenken, die ich eigentlich schon früher hätte erwähnen müssen, der Leiter. Aber ich weiß, du hast sie inzwischen so oft verkehrt an die Bäume gestellt, dass du selbst Erfahrung sammeln konntest. Wobei ich nur hoffen will, dass es keine Bösartigen gewesen sind. Nicht wahr? Es ist das einzig Richtige, sie so zu stellen, dass sie nur gegen das Innere des Baumes abrutschen kann, wenn du jäh die Herrschaft über sie verlieren solltest. Nie aber nach außen, denn dann bist du verloren. Stelle die Leiter immer möglichst steil. So spüren die Äste und Zweige das Gewicht weniger. Sie halten im Übrigen mehr aus, als der Ängstliche vermutet. Ist dein Baum sehr hoch, so ist es ratsam, die Leiter zunächst an einem unteren Ast festzubinden. Auch mit Obststützen, wie sie für den Halt der früchtebeladenen Zweige verwendet werden, kannst du sie sichern. Es ist das eine Sache der Übung. Es ist das eine Sache des Gefühls und der Geschicklichkeit. Bei der Leiter allein? Die Tage des Unterrichts im Kleinen. Eine Unterrichtsstunde? Sie ist doch in unseren Tagen nicht gar so arg. Wie habe ich neulich die Kinder beneidet, die von einer netten, hübschen Lehrerin durch einen großen Garten geführt wurden und an den Blumen selbst und an den Bäumen selbst lernen durften und frisch und fröhlich abgefragt wurden und Fragen stellen konnten. Das war doch etwas anders als früher, wo ein griesgrämiger Pauker im Klassenzimmer und an Bildtafeln die Natur mit möglichst vielen lateinischen Namen erklären wollte. Also gehen wir auch ins Freie. Ich lade euch in meinen Garten ein. Wir wollen da zu verschiedenen Jahreszeiten unter den Bäumen herumspazieren und hin und wieder stehen bleiben. Wir müssen nämlich ein für alle Mal und für unser ganzes Leben lernen, welche wunderbaren Kräfte und höchst geregelten Gesetze der Saftfluss in unseren Bäumen hat. Wir müssen lernen, was ein einjähriger Holztrieb ist und wie zum Unterschied davon die Blütenorgane aussehen. Wir müssen die große Aufgabe der Blätter verstehen lernen, damit wir sie recht pflegen und lieben können. Wisst ihr auch genau, aus welchen Teilen eine Blüte besteht und wie die Fruchtbildung geschieht? Das alles wollen wir vor weiterer Arbeit kennenlernen. Jetzt ist es die Zeit zwischen Weihnachten und Frühjahr und alle Bäume sind noch kahl und voller Erwartung. Bei diesem Apfelbaum da bleiben wir zuerst stehen. Es ist ein schöner von Boskop, etwa 30 Jahre alt. Ein mächtiger Kerl, eine der Sorten, die am größten und stärksten werden. Es ist schon viele Jahre nichts an ihm geschnitten worden, nur wurde hin und wieder ein Ast oder ein zu dicht stehender Zweig herausgenommen. Wie klar ist die Fruchtbogenbildung zu erkennen. Und in der Tat besteht die ganze Krone aus einem Gewoge von Zweigen und selbst die alten Äste sind leicht gekrümmt. Diesen herabhängenden Zweig hier können wir alle deutlich und in allen Einzelheiten betrachten. An der Spitze wächst sein kleiner Leitzweig, der, wie sein Name sagt, die Aufgabe hat, das Wachstum des ganzen Baumes weiterzuleiten. In der Nähe wächst zur Vorsicht, nicht immer, aber doch meistens wie hier, ein zweiter. Es könnte dem ersten hier etwas geschehen. So sorgt sich der Baum um einen Ersatz, damit unter keinen Umständen sein Wunsch nach Größe und Ausdehnung unterdrückt wird. Sind wir später einmal sehr erfahren geworden, dann können wir bei der Gesundheit des Ersten diesen zweiten Leitzweig beseitigen. Ohne den Baum zu kränken, ja, um ihm zu helfen. Denn jener wird manchmal so groß, dass er dem Ersten schadet und wächst auch gern nach innen zum Stamm hin. Dann steht da auf der Mitte des Zweiges noch ein junger Trieb vom vorigen Jahr. Er ist doch ebenfalls gut an seiner helleren rötlichen Farbe und der Kleinheit seiner Knospen zu erkennen und daran, dass er ein wenig schmächtiger ist als die anderen Gebilde, die sich sonst von dem Zweig abspreizen. Er steht ganz starr und gerade. Am liebsten möchte er senkrecht in die Höhe wachsen, wenn die Lage des ganzen Astes das erlaubte. Wenn wir einen Augenblick nach oben in die Krone sehen, so gewahren wir da eine Menge von einjährigen Holztrieben, die wirklich ganz senkrecht nach oben stehen. Warum heißen denn diese Triebe vom vorigen Jahr und natürlich auch die anderen frischen, die Leitzweige Holztriebe? Wir nennen sie so, weil sie noch nicht fruchtbar sind, weil die kleinen Knospen, die sich an ihnen befinden, in diesem Jahr noch keine Blüten werden können. Was wir an Verdickungen sehen, das werden Blätter. Ich knüpfe nun daran an, was wir beim Auslichten ganz äußerlich beobachtet haben. Die allmähliche Umwandlung, nämlich der Blätterknospen in Blütenknospen und das immer wieder neue Entstehen von Leitzweigen und anderen Holztrieben, ist das große geheimnisvolle Werk des Saftstroms. Meine Freunde, wer sich darum nicht kümmern und das nicht verstehen und erfüllen will, der möge aus unserer Runde ausscheiden. Dem wird nur eine halbe Arbeit gelingen. Der wird keine tiefere Freude an ihr haben können. Denn im Holz, das wir den Splint nennen, rauscht dieser Strom langsam in den Quellen der Wurzeln beginnend, sich steigernd im Stamm, immer mehr wachsend in den Ästen, schwellend und mächtiger werdend in den Zweigen, um endlich in die Spitzen der jungen Triebe zu schießen. Das ist seine Bahn und seine Sehnsucht von der Erde zum Licht. Sichtbar enthüllt er sich in seinen Helferinnen, den Blättern, durch die er Luft schöpfen und neue Gewalt holen kann. Die Kraft aber, die sich der Saftstrom durch die Blätter aus der Luft holt, sickert zurück. Wir wissen es nicht genau wie, aber es muss wohl in besonderen Kanälen geschehen. Die hat das entgegengesetzte Ziel. Sie will zur Wurzel. Und nun beginnt es von allen Seiten, an diesem aus der Luft und dem Licht gewonnenen Stoff zu saugen, zu schmatzen und zu zuzeln. Was der Saftstrom selbst einmal in seinem ungestümen Drang vorläufig erschaffen, die Knospen, will weiterhin ernährt werden, will diesen neuen Stoff. Aber er könnte zu rasch in den Boden gelangen. So wird versucht, seinen Lauf zu erschlaffen. Ihr habt es ja schon gehört, die Zweige beugen sich, um ihm den Weg zu verlangsamen. Sie neigen sich. So kommt der neue Stoff langsam zu ihnen und den Knospen. Die trinken lange und begierig davon und können sich schwer machen, sodass sie nicht nur die luftigen, raschen Blätter hervorbringen, sondern Blüten. Erfasst, meine Freunde, ganz tief dieses Wirken des Saftstroms und den Kampf der alten Knospengarde mit dem Stoff, den er durch die Blätter geschaffen. Ihr werdet dann leicht alles verstehen können und alles daran setzen, diesen Kampf aufrecht zu erhalten und zu fördern. Der Schnitt der jungen Krone wird euch später nicht schwierig vorkommen, denn ihr begreift, dass durch ihn der Saft immer stärker sein geliebtes Holz treiben kann, wenn ihm keine Blütenknospen als Wegelagerer auflauern, dass er dann immer weitere und kräftigere Bahnen zu bilden imstande ist, die ihn höher zum Licht führen. Ihr werdet später leicht die Spalierzucht verstehen, bei der wir uns bewusst der Gesetze des Saftstroms und seiner Umbildung bedienen und sie unseren Zwecken untertänig machen. Dann will ich gleich noch eins sagen, was mit ihm in engster Beziehung steht. Der Saftstrom selbst ist nicht wählerisch. Er schießt ungestüm, wie er ist, dahin, wo er eine Möglichkeit zum Schießen findet. Ich schneide dieses einjährige Reis hier mit einem scharfen Messer ab. Wenn ich nun mich dran machen würde, auch diesen kräftigen Zweig da abzuschneiden und den einjährigen Trieb kunstvoll auf diesen Zweig zu befestigen, nicht jetzt danach fragen wie, später, ein wenig später. Dann schösse der Saft des Zweiges in das Reis. Beide könnten ungehindert weiterleben. Noch mehr, wenn ich, wie ich es jetzt tue, nur eine Knospe ganz flach abschneide, sodass sie nur noch wie auf einem kleinen Schildchen, das nur noch aus ein wenig Rinde und aus noch weniger Holz besteht, wenn ich diese Knospe unter der Rinde irgendeines anderen Zweiges einschieben würde, so ginge der Saftfluss in diese Knospe. Die Duldsamkeit der abgeschnittenen Zweige und Knospen, da weiter zu wachsen, wo ihnen der neue Saftfluss zugeführt wird, zeichnet in besonders starkem Maße die edelsten, halbgöttlichen, halbmenschlichen Geschöpfe der Natur aus, die Obstbäume und die Rosen. Wir können die Knospen und die Zweige vertauschen infolge der ungeheuren Trieblust. Ich deute das jetzt nur an. Wir kommen noch darauf zurück bei der schönen Arbeit des Veredelns und Umpfropfens. Für heute lassen wir die einjährigen Triebe bis zu einem Spaziergang im Juni. Betrachten wir also jetzt die kleinen Gebilde, die sich an den anderen Stellen des Zweiges befinden. Sie sind, wie leicht zu erraten, alle mehrere Jahre alt. Und das, was wir so dringend bei unserem Baum ersehnt haben, Blütenorgane. Fertige, die sich kaum mehr verändern. Sie werden immer wieder tragen. Sie sind der ganze, mit so viel Mühe erkämpfte Sinn des Baumes. Es lohnt sich, sie einzeln anzusehen und ihren Namen zu hören, wenigstens einmal zu hören. Ich erwarte nicht, dass ihr sie alle behalten werdet, aber es ist doch nötig, zu begreifen, wie viel Mühe die Menschen sich mit den Obstbäumen gegeben haben, so dass es gelang, eine einheitliche Bezeichnung für all diese verschiedenen Zweiglein zu finden. Da ist einer, an dessen Ende eine fette, wie von Seide überspannte Blütenknospe sitzt. Da ist ein anderer, der sogar mehrere Blütenknospen an seiner Spitze aufgesetzt hat. Da ist ein kurzer, da ein etwas längerer. Die kurzen heißen Fruchtspieße, die etwas längeren Fruchtruten. Da ist ein kleines, knorziges Geschöpf von einem Zweig mit einer rauen Rinde, voll von Blattnarben, trägt ebenfalls an der Spitze eine oder mehrere fette Knospen. Es ist ein Ringelspieß. Ist es ganz winzig, so hört es auf den Namen Ringelwuchs. Aha, und hier eine merkwürdige Verdickung, die sich gebildet hat, um das Gewicht der Früchte besser halten zu können, weil der Zweig zu unsicher war. Ihr könnt noch deutlich die Stellen sehen, wo im vorigen Jahr die Fruchtstiele ansaßen. Es ist ein Fruchtkuchen, treibt immer wieder neues Blütenholz aus, am liebsten Ringelspieße. Wenn ihr euch für heute nur eins merken wollt, so bitte das. Diese Blütenorgane dürfen nie und nimmer und unter gar keinen Umständen beschnitten oder entspitzt werden. Es sei denn allzu lange Fruchtruten. Sie sind samt und sonders mit größter Sorgfalt zu schonen bei allen Obstbäumen, in welcher Form sie auch aufwachsen.